Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe der Gesprächsreihe von Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel und mir. Hallo Daniel.
Hallo Christoph, freut mich.
Ja, das freut mich auch. Wir sind tatsächlich zum 10. Mal hier zusammen vernetzt. Angefangen ursprünglich, die meisten werden es wissen, zu Beginn der Corona-Zeit. Mhm. Ja, damals, ja. Kann man ja mittlerweile schon sagen. Also 2020 haben wir das, glaube ich, angefangen.
Mhm. Ja, so ein bisschen wie vor und nach Christus,
ne? Ja, ist Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Weil irgendwie steht ja auch kaum noch ein Stein auf dem anderen, wenn man das so insgesamt betrachtet. Auf jeden Fall hat sich die Zeit oder sehr viel verändert seitdem. Mhm. Mhm. Aber es gibt auch Konstanten.
Ja. Genau.
Und die, eine davon.
Das wollen wir bewahren.
Ne, genau, ist unsere Gesprächsreihe. Eine andere ist euer Weingut, Wagner Stempel in Sieversheim. Ich glaube, wir haben schon so oft miteinander gesprochen und es gibt wahrscheinlich die meisten auch schon zugehört, dass wir nicht von vorne anfangen müssen. Mhm. Und ich sag mal, alles Relevante fließt ja eh ins Gespräch ein. Mhm. Für alle, die jetzt live mittrinken, würde ich sagen, wir fangen an mit Tirus, deinem Sekt.
Ja.
Und ich schenke mir mal was ein.
Ich habe schon.
Du hast schon. Geöffnet habe ich das auch schon. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich mal bei einem Podcast passiert, das, was nachgeschäumt ist, also so dieses sogenannte Gushing. Und ich hatte dann irgendwie so ein Drittel der Flasche über meiner Tastatur.
Oje.
Ja, genau.
Petnat.
Ja, es war ein Cremant, wo irgendwas bei der Füllung bei einer Charge wohl schiefgelaufen war. Okay. Der war noch frisch gefüllt und noch sehr unruhig und ja, das war jedenfalls eine ziemliche Sauerei dann so live.
Ja, okay.
Tatsächlich. Aber hier alles in Ordnung.
Ja.
Selbst ja auch degorgiert, nicht wahr?
Der erste eigene Sekt, genau.
Der erste eigene
alles
Sekt.
Alles in eigener Regie, genau. Also wir haben 2019 damit angefangen. 2019 gab es eine Veränderung hier bei uns im Betrieb, weil ein neuer Kollege, der David van der Löffel, zu uns kam. Mhm. Und ein junger Geisenheimer, toller Typ, der
ja witzigerweise mein Großcousin ist.
Ach ja, richtig,
Weil die Familie meiner Mutter auch van den Löffel heißt und seine Familie halt genauso vom Niederrhein kommt wie ich eigentlich auch, was total witzig ist.
Ja, lustig, genau.
Wir haben aber irgendwie ja länger gebraucht, das rauszufinden.
Ja. Genau. Der kam 19 zu uns und ich dachte, der junge Mann, der braucht direkt eine Aufgabe und eine Verantwortung vor allem, auch ein Projekt. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, dann 2019 den Sekt in Eigenregie zu machen. Dazu kam noch, dass wir auch 2019 einen neuen Keller gebaut haben und die Möglichkeit hatten oder haben jetzt auch mehrere Jahrgänge da quasi zu parken und perfekt zu lagern und reifen zu lassen, weil er hat konstant 10 Grad Celsius. Mhm. Und dann ging's los mit 19.
Ja, das heißt, da steht ja jetzt kein Jahrgang drauf auf der Flasche, ne?
Nee, wir starten ohne Jahrgang mit diesem Sekt. Mhm. Mit Tirus starten wir ohne Jahrgang, weil also die Nachfolgesekte, also in die Nachfolgejahrgänge haben dann Anteile von Cuvée-Wein, also von aus dem Solera-Tank. Mhm. Und in 2019 hat man noch keine Reserveweine. Mhm. Deshalb starten wir halt direkt ohne Jahrgang.
Ja.
Und geplant ist aber ein Vintage dann irgendwann. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, die im Keller sind. Aber das ist noch zu frisch. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Und in besonders tollen Jahrgängen haben wir, in tollen Sektjahrgängen haben wir dann so Vintage-Sachen aus 100% Chardonnay gefüllt. Mhm. Und das steckt noch so quasi im Rohr.
Achso, also die liegen da und dann schaut ihr mal, was wann ihr die vorholt.
Mhm. Ja, richtig, ja. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt aus 20 gibt es eine Partie, die in Frage kämen dafür, aber wahrscheinlich wird es dann erst 21 werden. Mhm. 21, aber das ist halt jetzt auch noch zu frisch und zu jung, das braucht noch ein bisschen Zeit.
Ja. Also die Partie ist liegt aber, also die 20er Partie liegt schon auf der Flasche, also die hat die Flaschengärung schon hinter sich.
Ja, genau.
Ja, okay. Mhm.
Ja. Ja. 20 und also wir haben jetzt 5 Jahrgänge Sekt bei uns im Keller liegen.
Ja.
Und starten im Prinzip jetzt erst mit dem Verkauf, also mit 2019 jetzt verkauft. Also das haben wir jetzt vor einem halben Jahr, ja, dreiviertel Jahr, also jetzt im Januar haben wir die erste Partie dann aus dieser eigenen Charge dann gerüttelt hier und auch dekuschiert. Und das haben uns auch entschieden, das nicht put natur zu machen, sondern das Ganze so mit 2,5-3, also das hier hat jetzt 3 Gramm Zucker, 3 Gramm Dosage bekommen. Ja.
Ja. Ich muss ja auch sagen, also ich habe mich ja jetzt auch viele Jahre intensiv mit, oder beschäftige mich immer noch damit, mit Schaumwein, mit Champagner. Und ich hatte mal so eine Phase, wo ich auch wirklich auf Brut Natur gestanden habe. Aber ich bin so ein bisschen zurückgekommen dahin, genau zu dieser Dosage. Also dass doch manche Schaumweine einfach ein Ticken charmanter sind, wenn die halt so einen ganz leichten, so eine ganz leichte Dosage haben. Ja.
Ich finde es auch so, ja. Also gerade so, wenn das steht jetzt im größten Teil das Chardonnay und die haben schon auch Säure, ja. Und die haben auch schon auch Grip, ja. Und das, diese 3 Gramm, die nehmen dem so ein bisschen so dieses Harsche, ja, und dieses auch Phenolische auch ein bisschen weg, ja. Also was die oft haben. Also diese manchmal von der Säure, manchmal aber auch von der Gerbstoff. Das hat ja auch ein bisschen Holz, ja. Das war ja, ihre Grundweine waren ja fast komplett im Holz.
Was nehmt ihr dann da für ein Holz? Also
Halbstück Fässer und Halbstück. Mhm. Und der gut, und die Reserveweine, die bauen wir im Tonneau aus.
Okay. Mhm.
Die bleiben ein Jahr im Tonneau und die kommen dann nach einem Jahr, kommen die aus dem Tonneau raus, dann haben wir die Tonneaus wieder, die Fässer wieder frei für den neuen Jahrgang. Und die legen wir dann in Stahl nach einem Jahr Tonneau.
Also im Prinzip, also macht ihr da eine perpetuell draus dann? Also füllt ihr das dann immer wieder auf oder?
Ja, genau. Ja. Wir nehmen aus dem Stahl also so der Tank.
Das ist auch schon vorhin,
glaube ich. Nehmen wir eine Menge raus und also die Menge raus, die wir dann auch nachher wieder aus dem Tonneau, ja, also aus dem aktuellen Jahrgang, der halt ein Jahr im Tonneau war, wieder dazufügen.
Mhm. Okay.
Das hat sich jetzt so rausgestellt, dass das eigentlich die schönste Variante sind. Jetzt in dem Solera-Tank sind jetzt, der wird halt immer wieder ein bisschen größer. Den haben wir angefangen mit einem kleinen Edelstahltank und mittlerweile ist ein bisschen größer und jetzt dieses Jahr machen wir den noch mal ein bisschen größer, aber so soll er dann auch bleiben. Also das ist eigentlich so, ja, ist ganz, ganz spannend, ganz spannendes Thema. Es sind jetzt mittlerweile 5 Jahrgänge drin in dem Edelstahl. Und wir haben es halt im Edelstahl. Ich habe es gerne im Edelstahl dann, weil es, dass es dann auch so bleibt. Also es muss dann nicht noch oxidativer werden, die Nummer.
Mhm. Ja, ich glaube, das reicht dann auch, genau.
Mhm.
Ja. Nee, schön. Also ich finde auch, ich mag das auch sehr gerne, also was irgendwie mit diesen Solera Geschichten aus der Champagne gibt oder Gänse oder so, macht das ja auch zum Beispiel. Das gefällt mir schon sehr gut.
Ja.
Mal reinriechen, also 70 Chardonnay, 30 Weißburgunder, 57 Monate Hefelager und sehr elegant, finde ich, sehr schön, sehr, sehr fein. Also so eine schöne Mischung, finde ich, aus so reifzitrischen Noten und Steinobst. Ja, aber vor allen Dingen dann auch diese Varianten eben von, also ich finde, da ist so eine Mischung aus so Patisserie und so ein bisschen Sauerteigkruste.
Ja, okay. Ja, schön.
Bisschen Vanille.
Ja.
Ja, so ein bisschen Gestein im Hintergrund. Schon schön.
Ja, spannend. Ich finde es auch sehr fein, ja. Es zeigt halt so diese Kühle, die wir ja hier in Sievershamn haben. Und es ist aber trotzdem auch weinig, ja. Es ist jetzt nicht sauer, ja, sondern es ist eher weinig, aber trotzdem irgendwie kühl, ja. Kühl, mineralisch und halt straight, ja, ohne dass es jetzt auch ins Süßliche geht oder so. Es ist auch nicht ganz krass briochig, sondern es ist eher so ein ganz feiner Aperitif-Sekt. Ja. Und ich trinke halt auch am liebsten Chardonnay als Sekt oder als Champagner auch, also Blanc de Blanc. Und haben uns auch entschieden, also keine roten Trauben für unseren Sekt zu benutzen, kein Spätburgunder, sondern nur bei Chardonnay Weißburgunder bleiben und bei den Jahrgangsgeschichten, die wir da jetzt so auch gefüllt haben, halt auch 100% Chardonnay zu gehen.
Okay, ja. Ja. Bietet sich bei euch auch an, finde ich.
Ja. Mhm.
Auch mit der Bodenstruktur irgendwie.
Vielleicht. Ja, genau.
Ja.
Ja. Ja, der Weinberg ist ja oben am Horn, also am oberen Horn. Das ist so knapp 300 Meter. Ein Osthang. Das sind alles so unveredelte Weinberge. Also das heißt, wir haben auf St. Laurent Parzellen haben wir die vor 6-7 Jahren schon angefangen, die umzufropfen. Das heißt also, man fropft dort in den Stamm so ein Chardonnay-Auge ein und dann wächst dann auf der alten Wurzel. Mhm. Das waren teilweise 20, 25 Jahre alte Parzellen, also St. Laurent-Parzellen, und dann haben wir Chardonnay draufgefropft, und das da oben, die Parzellen, die sind total klasse für Sekt, weil die bringen halt immer schön Säure, und das in Kombi mit großem Holzfass, das gefällt uns da oben richtig gut.
Ja, mir gefällt das einfach am Gaumen auch gut, wie du sagst, ne? Das ist halt überhaupt nicht irgendwie laut oder vordergründig in der Aromatik, sondern sehr, sehr balanciert, und ich mag das auch, wenn das einfach so mundfüllend ist, wirklich so weinig ist, und man wirklich irgendwie das den ganzen Gaumen auskleidet und dann aber das eben trotzdem was Straffes behält und eine Frische behält und auch so einen angenehmen Druck einfach behält. Und also gerade das finde ich wichtig, dass dann einfach so ein Druck auch dahinter bleibt.
Genau, ja. Ja, spannendes Thema. Und was man vielleicht auch noch ansprechen kann, ist halt auch Schwefelmanagement. Ja, also wir haben ja früher die Sektgrundweine dann transportiert, und da wir die jetzt nicht mehr transportieren müssen, sondern halt zu Hause alles machen, können wir halt die Weine, die wir versekten, halt komplett ohne Schwefel in die Versektung bringen. Weil wir halt keine Oxidation haben durch den Transport. Und das fasziniert mich dann auch immer wieder, dass das dann so hell bleibt und so reduktiv bleibt, obwohl es überhaupt keinen Schutz hat vom Schwefel. Und auch beim Dekochieren in der Dosage, da geben wir also Mini-Mengen. Wir haben auch schon, wir überlegen immer wieder, ob wir es ganz weglassen, aber so eine kleine Mini-Menge von 20 Milligramm machen wir, und man braucht das auch nicht, ja, und das ist halt total spannend, ja, dass du halt das eigentlich, ja, es ist ein absolutes, geniales Naturprodukt, wenn du es so willst, ja, weil es kommt halt komplett einfach nur aus Trauben und fertig, ja, ein bisschen minimal Schwefel.
Ja, ich erinnere mich noch daran, die ersten tatsächlich schwefelfreien Weine, da hat noch gar keiner über Naturwein gesprochen. Das war so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Das waren tatsächlich Cremants aus dem Elsass. Von, ich weiß ehrlich gesagt, fällt mir der Name nicht mehr ein. Das war im Bioladen meines Onkels. Also eben, sprich eben auch schon eben biologisch erzeugt.
Ja.
Und das war ein schwefelfreier, sehr stabiler Cremant.
Ja, cool.
Ja, also irgendwie scheint das auch einfach mit Bubbles ganz gut zu funktionieren.
Genau.
Ja, warum auch immer.
Ja, es ist halt ein Schutz. Ja. Oxidationsschutz durch die Kohlensäure auch.
Ja, ich finde es sowieso beeindruckend, was sich in Deutschland in den letzten Jahren mit Sekt getan hat. Das ist echt Wahnsinn. Also ich habe mich ja so ein bisschen von der Champagne entfremdet, weil ich teilweise so die Preissteigerungen auch nicht mehr so ganz persönlich, also mit meinem persönlichen Budget nachvollziehen wollte.
Ja.
Was in gewisser Weise schade ist, weil ich wirklich intensiv auch damit beschäftigt habe. Aber auf der anderen Seite ist jetzt gerade hier in Deutschland auch so viel nachgekommen. Und wenn ich jetzt das auch probiere, das hat echt so ein hohes Niveau mittlerweile erreicht. Das ist schon stark.
Ja, das es waren halt wirklich tolle Leute da dran an der ganzen Geschichte. Also angefangen hat das ja mit Raumland und was top, also genial ist, ja, und also absolut klasse. Und auch dann kam Griesel, und Griesel ist so ein bisschen mein Vorbild, ja, weil es ein bisschen mehr so in dieses Würzigere geht, ja, ja, genau. So, weil das ein bisschen wilder ist, ja, so ein bisschen nicht ganz so straight ist, ja, aber und die meisten Sachen von Griesel kommen halt auch vom Granit. Was ja
im Prinzip
ähnlich sehr ist ähnlich mit ist unserem Porphyr.
Ja, genau.
Also pH-niedrige vulkanische Böden.
Mhm.
Und den Stil, den mag ich halt sehr gerne.
Ja. Finde ich auch. Aber auch so, was Krack zum Beispiel gemacht hat.
Absolut.
Wenn ich überlege, was die so am Anfang gemacht haben, als die so ganz jung angefangen haben, und wie beeindruckend diese Lernkurve dann auch war, wie schnell das dann viel, viel besser geworden ist. Also,
genau.
Christmann, Kaufmann und so. Also es ist einfach ein Pool an wirklich guten Erzeugern geworden. Ja, macht Spaß. Geil. Also macht Spaß nachzuvollziehen. Aber das hier, finde ich, macht auch Spaß. Das ist echt gut. Das ist echt schön.
Sehr schön.
Und es kriegt auch einfach auch mit Luft. Das ist ja auch so faszinierend, finde ich, dass die guten Schaumweine einfach nochmal so viel mit Luft, von Luft profitieren. Und dass die auch so stabil sind, dass die wirklich dann auch über Tage einfach locker im Kühlschrank stehen können. Ja,
genau. Das brauchst du einen guten Verschluss?
Du brauchst einen vernünftigen Verschluss, aber dann ist das überhaupt kein Problem, finde ich.
Ja, genau.
Die kann man locker über, also ich meine, früher dachte man immer, ja, ich meine jetzt, ich fange jetzt nicht mit dem Löffelchen an, was man da reinstecken muss, aber da dachte man, man muss es irgendwie in einem Rutsch wegtrinken.
Ja.
Aber, Pustekuchen. Ich finde, dass die sich teilweise sogar nochmal über einen Tag oder zwei nochmal wirklich schön entwickeln, die Sachen.
Was wir halt auch noch verändert haben, was man vielleicht noch ansprechen kann, ist, dass wir halt, früher haben wir die Sektgrundweine gemacht aus Vorlesen in Weinberg. Also das heißt, wir haben die Chardonnay-Weinberge früh so oben die oberen Trauben und die dickeren Trauben, alles was ein bisschen grüner war, haben wir rausgelesen. Und das gab dann Sekundwein, und der Rest, was dann hängen blieb, gab dann halt, keine Ahnung, Chardonnay Reserve oder irgend sowas. Ja. War eigentlich ganz praktisch. Aber wir haben gemerkt, dass es schöner ist, dass die Sekundweine schöner sind, wenn wir halt ganze Parzellen ernten.
Ganze Parzellen dezidiert ernten. Dafür?
Ja, komplett. Ja. Richtig, ja.
Okay.
Und dieses Jahr haben wir auch in diesen Parzellen, die wir halt für Sekt nehmen, auch gar keine Laubarbeit gemacht, sondern alle Blätter dran, so dass das halt relativ im Schatten hängt, so. Und das Phänomen, also ein Phänomen finde ich ja auch bei Chardonnay, gerade bei Chardonnay ist, dass wenn du das so früh erntest, das tut mir manchmal weh, ja, so unreife Trauben da zu ernten.
So kurz nach Verjus.
Ja, weil wir feiern, ich komme ja aus der Generation, wir feiern ja die Reife, ja. So irgendwie, das werden wir nachher beim dritten Wein, den wir probieren, sehen. Auf jeden Fall wird das nicht grün, ja. Du kannst echt früh lesen, aber du hast nie irgendwie unangenehme, grasige, vegetabile oder grüne Aromen da drin beim Chardonnay. Das fasziniert mich immer wieder beim Chardonnay, ist genial. Wenn du Riesling so früh erntest, hast du immer irgendwas Grünes, Grasiges drin. Und deshalb mag ich eigentlich auch keinen Riesling-Sekt. Ich bin nicht so kein Fan von Riesling. Es gibt sehr gute natürlich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zumindest auch bei uns in dem kühleren auf dem kühleren Standort, dass diese früh gelesenen Riesling-Sachen mir persönlich eigentlich tendenziell zu grün sind, zu grasig sind, zu sauer sind auch. Und dann haben wir gesagt, wir machen nur Weißbohnen der Schale.
Ja, also kann ich total gut nachvollziehen, geht mir ähnlich. Also ich finde, manche sind dann zu grün und andere sind zu spät gelesen. Und ich finde, wenn man Riesling dann zu spät liest, dann finde ich es noch schlimmer.
Ja,
das kann ich gar nicht gut trinken. Bei Riesling dann wirklich den exakt richtigen Zeitpunkt zu finden, um einen tollen Sekt zu machen, ist super schwierig.
Ja, absolut.
Und wenn es dann funktioniert, finde ich es auch super. Ist aber tatsächlich eher die Ausnahme als die Regel, würde ich sagen.
Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du brauchst halt auch eine gute Herkunft, ja. Du brauchst halt auch eine gute Lage, ja. Und dann.
Ja.
Wir machen lieber Großgewächse da draus.
Ja, genau.
Mir besser.
Ich schenke mir mal den Chardonnay ein, den Feldspat Quarz und Glimmer. Mhm. Wir können ja, wo du gerade sagtest, ihr habt in diesem Jahr gar nichts an den Laubwänden gemacht für den Sekt. Wir können ja mal über die Jahrgänge sprechen. Jetzt, wir haben die letzte Sendung gemacht im Juni 2024. Das heißt, wir könnten tatsächlich über 24 und 25 mal im Vergleich sprechen. Ich leite das mal damit ein, dass ja 25 bis zum August der totale Top-Jahrgang war, ne? Also, wo alle dachten, wow, das ist irgendwie so bildschön, da kann jetzt eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen. Wurde dann doch noch schwieriger, nicht wahr?
Ja, das war schon stramm, der Herbst. Also bleiben wir bei 25. Also das war, also es war halt leider alles auf einen Schlag reif. Das war verrückt. Das habe ich so ein kurzes, so ein kleines Zeitfenster hatte ich noch nie, glaube ich, im Herbst.
Okay.
Weil du halt konntest alles lesen, ja. Also das war halt aber auch alles schön. Also es war alles schön. Der Schluss, sagen wir mal, die letzten 10 Tage der Riesling-Lese, die waren halt nochmal eine Herausforderung, ja, weil der Riesling mag keine hohen Temperaturen und keine Feuchtigkeiten. Wir hatten ja doch dann gegen Ende oder gegen Mitte, sagen wir mal so ab. Wir haben begonnen am 7. September mit der Lese und so um den 15. da hat's 2-3 Mal geregnet und die Nächte warm und auch richtig dampfig, ja, und noch Sonne, und das mag der Riesling eigentlich nicht, ja. Der mag keine, also vor allem in dem Reifzustand. Und die Rieslinge waren halt reif. Die hatten halt schon auch 90 Grad und an die 90. Und wenn da Regen und auch hohe Temperaturen drüber geht, und dann wird der innerhalb von 2 Tagen braun und geht über, und dann musst du halt richtig Gas geben. Also sonst dann nochmal 2 Tage drauf und dann hat es Botrytis.
Ja.
Und dann ist, dann wird's ganz schwierig. Also, sagen wir mal, es war eine Herausforderung, weil wir hatten eigentlich nur 16 oder 17 Lesetage. Normalerweise haben wir 30.
Ja.
Und das ging halt nur mit einer großen Mannschaft.
Und ihr habt 80 Liter Regen gehabt dann innerhalb von 3, 4, 5
Tagen. Ja, genau. Ja, richtig. Während der Lese im Prinzip.
Ja. Ja.
Und du musst halt gucken, dass die kurz die trockenen Phasen dann auch noch ausnutzt. Und das war, ja, aber es gab auch Rebsorten, die haben das besser weggesteckt. Aber der Riesling, der wird dann halt, wie gesagt, der wird gar, sagen wir, Winzer. Ja. Das wird gar, und dann musst du richtig schnell sein. Ja. Und das, ich bin ja wirklich ein großer Fan der Handlese, und wir ernten hier normalerweise auch alles von Hand, aber wir haben dieses Jahr auch ein bisschen was an Gutsweinparzellen mit der Maschine gelesen, sonst hätten wir es verloren. Das stehe ich auch dazu, und das war auch die richtige Entscheidung, und das hat auch Sinn gemacht.
Ich glaube, dafür muss man sich jetzt nicht schämen, also.
Nee.
Ja, also ich erinnere mich an ein Newsletter von Meinklang im Burgenland.
Ja.
Das ist ja ein dezidiert eigentlich Handleser arbeitendes Demeter-Weingut. Wirklich so ganz down to earth. Aber die haben letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal auch geschrieben, Leute, damit wir jetzt die einfachen Qualitäten, ja, die immer noch für, glaube ich, knapp unter 10 Euro verkaufen, damit wir das halten können in irgendeiner Form, können wir nicht mehr von Hand lesen. Wir müssen das einfach anders machen. Und ich meine, wenn man das vernünftig macht, dann kommen da ja auch, ich meine, ihr werdet ja dann trotzdem nochmal was aussortieren da, ne?
Richtig, ja.
Das kommt ja nicht einfach so dann in den Tank rein.
Ja, genau. Nee, wir haben in den Parzellen halt eine Vorlese gemacht von Hand. Und entweder wenn es nichts war, auf Boden, aber oft konnte man das auch einfach auch nochmal selektieren, das, was wir von Hand dann die Vorlese gemacht haben draußen im Weinberg. Und dann, dass es halt schneller geht, den Rest dann mit der Maschine gelesen. Und das war eigentlich top. Haben wir ganz früh morgens angefangen, im Kühlen angefangen. Und dann kann man auch die Kälterkapazität dann ausschöpfen, weil du dann halt schon früh anfängst zu kältern. Und dann, bis die Handlese kommt, ist das dann mit der Maschine schon wieder durch. Und so haben wir es sehr gut reingekriegt das Jahr. Wir sind echt richtig, richtig glücklich über die Qualitäten. Wahnsinn.
Das blubbert ja jetzt noch wahrscheinlich.
Genau.
Und, ja. Aber du sagst, du bist glücklich damit.
Ja, also schon. Ja, ich würde es mal vielleicht, um mal einen Vergleich mit anderen, es ist immer schwierig, Jahrgänge zu vergleichen, aber sagen wir mal, 15 war auch ja hochreif mit aber sehr guter Säure, auch hohe Säure. Das hatten wir dieses Jahr auch beim Riesling. Die Riesling hatten tolle, hohe Säure, auch niedrige pH-Werte. Aber so richtig mit 15 kann man es nicht vergleichen, weil 15 die Lese halt länger war und auch wesentlich entspanntere und bessere Bedingungen während der Lese. Wir hatten nämlich in 2015 hatten wir ein stabiles Hochdruckgebiet, was uns 3 Wochen lang Ostwind und Nacht kalte Nächte beschert hat. Das war dieses Jahr nicht. Ja, perfekt. Und aber es ist vielleicht eine Mischung aus 15 und 19, wenn man es mal so sagen kann. 19 war ja auch so ein anstrengender, schneller Herbst. Auch die Rieslinge haben angefangen überzugehen, also gar zu werden oder braun zu werden. Und deshalb muss man auch sehr, sehr schnell sein. Mhm. Aber in 19 waren die Säure nicht ganz so hoch wie jetzt in 25. Mhm. Also deshalb finde ich so eine Mischung aus 19 und 15. Aber direkten Jahrgang, mit dem man es vergleichen kann, fällt mir schwer einzufinden. Mhm. Weil 25 war halt auch alles gut. Ja. Es war wirklich, die Silvaner waren sensationell. Also Silvaner war einer der Gewinner in diesem Jahrgang. Die haben den Regen einfach so weggesteckt. Also da hast du überhaupt gar nichts gesehen. Es war kerngesund. Oder auch die Pinos waren natürlich vor dem Regen schon geerntet. Bei uns im perfekten Zustand. Chardonnay war auch schon relativ früh reif. Und man könnte sagen, es ist ein Jahrhundertjahrgang, aber es ist halt so inflationär. Ja. Wir haben fast nur noch 100 Jahrhundertjahrgänge. Deshalb traut man sich das ja schon gar nicht mehr zu sagen.
24 war definitiv kein Jahrhundertjahrgang.
Nee, das ist so. Ja, genau.
Ist so.
24 hat ja schon angefangen mit am 20. April mit minus 6 Grad bei uns und dann war schon mal ein Drittel weg.
Ja.
Und der Flächen, also davon allein 4 Hektar Herkreuz war platt, also wirklich Totalausfall. Die Parzellen haben wir auch fast, also so gut wie nicht geerntet. Wir haben ein bisschen Kabinett rausgeerntet aus den Flächen. Aber so wie es angefangen hat, ging es eigentlich dann auch weiter. Ja. Also 24 war schon eine Herausforderung. Aber es gibt halt schöne, feine, elegante Weine aus 24 mit wenig Alkohol, einer guten, stabilen Säure und also bestimmt auch Weine, an denen wir noch die nächsten 10 Jahre auch Spaß haben werden.
Ich habe jetzt gerade am Montag für den Feinschmecker Riesling Cup Weine probiert, sozusagen Halbfinale und Finale. Also das, was wir dann tatsächlich ins Finale gewählt haben, das war auch wirklich sehr gut. Aber insgesamt merkt man dann schon, dass es wirklich ein herausfordernder Jahrgang war, der halt nicht so das Niveau hat wie die Jahre drumherum, ne? Also in der Breite, also in der Masse, würde ich mal sagen.
Ja, ist das richtig.
Ist einfach nicht zu erreichen gewesen. Aber das, was, also ich würde sagen, wenn man im das richtige Händchen hatte oder das richtige Bauchgefühl und viel Arbeit reingesteckt hat, dann kommen da auch wirklich sehr, sehr schöne Weine raus. Ja.
Ja, genau. Ich finde, dass 24 die Rieslinge aus den wärmeren Lagen die schönsten Weine hervorgebracht haben. Also wir haben ja auch ein bisschen Scharlachberg und das ist ja direkt am Rhein, also eine Mündung von der Nahe in den Rhein, und das ist ja eigentlich historisch eine der großen, wirklich berühmten Lagen Rheinhessens. Und das glaube ich, war schon lange nicht mehr so gut, was dort daher kam, aus Scharlachberg. Oder auch Höllberg ist auch top, finde ich. Und in Herkratz gibt es halt mini Mengen, und das, was wir da gelesen haben, das musste schon auch sortieren. Und gerade diese zweite Generation Trauben, die dann nachkamen von dem Frost, die waren top für Kabinett. Aber jetzt für trocken, boah, das war schon eine Herausforderung. In den kühlen Lagen. Ja.
23 dagegen ist ja so ein richtiger, also im Glas so ein Wohlfühljahrgang gewesen von Anfang an. Ne? Das merkt man jetzt hier bei dem Chardonnay auch. Das ist ja eigentlich zum Reintauchen.
Finde ich. Schöne Cremigkeit.
Ja, genau. Also, ihr habt ihn Feldspat, Quarz und Glimmer genannt. Wir hatten ihn im letzten Jahr sozusagen als Erstlingswerk in der Sendung. Jetzt den 23er Jahrgang. Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergesse ich nimmer. Das
bezieht sich
letztlich eben auf das Gestein.
Genau, das sind im Prinzip die drei Mineralien, die in den meisten vulkanischen Gesteinen vorkommen. Also es ist immer eine Mischung aus den drei verschiedenen Mineralien. Deshalb ist uns das so eingefallen. Ja. Geografieunterricht. Feldspat, Quarz, Glimmer, das vergisst man immer, habe ich mir die irgendwie aufgefasst, nochmal einen Namen für den Chardonnay.
Das ist schön.
Da habe ich gesagt, komm, das wäre doch was. Und dann waren alle begeistert am Tisch, und dann haben wir es auch so gemacht.
Finde ich auch schön, weil es einfach mal so ein bisschen unkonventioneller ist.
Ja, Glimmer ist halt auch ein schönes Wort.
Ja, finde ich auch. Das ist mal so ein Wort, was viel schöner ist. Also im Englischen heißt es ja Mica-Schist. Finde ich viel schöner. Das ist wirklich ein schönes Wort. Und im Prinzip ist das Gestein dann Porphyr oder Rhyolith, je nach.
Ja, ist ja alles bei uns. Ja. Genau. Wir haben ja nichts anderes. Ja. Das ist ja das in Sieversheim.
Genau.
Wir sind ja so der vulkanische Brückenkopf zur Nahe, ja, und das war ja eine Insel bei uns hier im Oligozän, also Tertiär, also vor 30 Millionen Jahren waren wir eine Insel in diesem Meer, weil das ein bisschen höher liegt, und um diese Insel, die Horn- und Herkratz-Insel, also die Herkratz und Horn ist ja im Prinzip ein Berg.
Massiv, im Prinzip so ein,
ein
Plateau oder so.
Ja, das Horn ist halt Ost geneigt oder Nord teilweise auch, und die Herkratz nach Süden. Und deshalb gibt es ja bei uns kein Kalk. Ja. Und es gibt ja um diese Insel eine Brandungsküstenlinie. Es gibt auch einen Küstenwanderweg, den kannst du abwandern. Da drumherum geht so ungefähr 12 Kilometer um diese Insel drumherum. Da findest du halt überall diese Brandungsspuren im unteren Bereich, also auch Austern, und auch es gibt so eine offene Sandgrube, da findest du Haifischzähne in der Sandgrube, wenn du genau schaust. Und die Kuppen an dieser Insel, die waren halt nie unter Wasser, und deshalb haben sie auch keinen Kalk, und deshalb gibt es bei uns halt nur, gibt es überall halt, ist alles vulkanisch geprägt, ja, alles Porphyr. So auch der Chardonnay, aber wir wollen jetzt den Porphyr für den Riesling reservieren und nicht noch ein Porphyr Chardonnay machen, und deshalb haben wir es Feldspat, Quarz und Glimmer genannt.
Ja. Und für die, die jetzt mit Rhyolith und Porphyr gar nicht so viel anfangen können oder zu abstrakt ist, es ist nicht weit vom Granit entfernt eigentlich.
Genau, ja.
Es ist so ein magmatisches Tiefengestein, das ist ja nie an die Oberfläche gekommen. Also, jetzt natürlich schon erkaltet, aber eben sozusagen unter der Erde erkaltet. Ne? Und wenn du sagst Horn, dann steht dieser Chardonnay wahrscheinlich auch nicht so weit weg vom Chardonnay, den ihr für den Sekt verwendet, oder?
Richtig, ja. Das ist da oben. Das kommt da oben her. Und wir haben es früher. Im Prinzip sind es so etwas zu spät gelesene Sektgrundweine. Es hat ja auch nur 12% Alkohol.
Ja.
Und die Idee von dem Wein war einfach so eine Interpretation von dieser kühlen und westlichsten Herkunft an Chardonnay zu machen, der halt fein, elegant ist und trinkig ist, aber nicht mit relativ wenig Alkohol auskommt. Mhm. Und das war so die Idee von dem Ding.
Aber auch eben so ein bisschen so eine moderne Stilistik zu haben, ne? Mit so ein bisschen
Reduktion
mit dabei.
Bisschen Reduktion, bisschen Holz, aber nicht zu laut.
Ja.
Wir vergären minimal Einzelbeeren mit, also keine Maischegärung, aber halt so ein paar Trauben mit, um auch ein bisschen Phenolstruktur reinzubekommen, weil es doch schon sehr früh gelesen ist und auch direkt gekeltert wird, also keine großartige Maischstandzeit dahinter hat. Wir wollen halt niedrige pH-Werte haben, um das Ding halt stabil zu halten über 18 Monate Hefelager ohne Schwefel.
Hefelager und, heißt dann aber auch wirklich der volle Trub, ne?
Voll Hefe und auch die Beeren drin, ja.
Und die Beeren drin.
Mhm. Und auch das ist klasse, dass das dann in ein Halbstück, also es wird ein Halbstück, es liegt ein Halbstück und aber auch Tonneaus.
Mhm.
Tonneaus machen wir immer mal wieder so ein, zwei Tonneaus mit dazu, um halt ein bisschen Holz, eine kleine Holzkomponente damit reinzubringen, weil die Halbstück bei uns ja alle jetzt schon mittlerweile zehn Jahre alt sind circa 10 Jahre alt sind und so ist die Idee. Also ein bisschen Holz, dezent, ein bisschen Reduktion, ein bisschen Gerbstoff, trotzdem aber halt viel Eleganz und Frische. Ein toller Essenswein einfach.
Ja, also ich finde den aber auch so, als Solist finde ich ihn einfach total schön, weil er, ich finde, der schafft so die Balance zwischen Anspruch und Trinkfreude, ja. Also das ist ein Wein, den kannst du einfach trinken, den trinkst du zum Essen, den trinkst du so, den kannst du quasi auch mal einen Schluck nebenbei trinken, ohne dass du jetzt tiefer drüber nachdenkst, aber er hat halt einfach auch die Tiefe und Komplexität, auf die du dich auch einlassen kannst, wenn du willst, aber du musst nicht. Das ist schön. Also irgendwie so, da ist so Bauch und Kopf beides mit drin, finde ich.
Ja, schön. Ja, super.
Und ich finde auch die Art der Reduktion sehr schön. Das ist halt auch die deutschen Winzer, die in den letzten Jahren mit viel Reduktion gearbeitet haben, die sind ja auch mittlerweile wieder zurückgerudert, weil das dann doch irgendwie inflationär geworden ist. Ne?
Genau.
Schmeckt es auch irgendwie alles erstmal immer gleich oder riecht auch gleich und dann. Es ermüdet dann auch irgendwann, wenn es zu viel an Rauch und Knallplättchen oder Zündholz ist.
Richtig,
und,
ja, richtig.
Aber wenn es diese feine Reduktion hat, finde ich es, so wie jetzt hier, finde ich es einfach total schön.
Es muss immer mit einer gewissen Frucht auch gepaart sein,
finde ich auch.
Und wir müssen auch aufpassen, dass wir Winzer, und wir sind ja so in unserer Bubble, in unserem Wahnsinn manchmal, wir müssen aufpassen, dass wir den Markt auch nicht verlieren, der normale Weinliebhaber und Trinker, der Markt, der kann überhaupt gar nichts damit anfangen. Ja. Wir feiern das so ein bisschen die letzten Jahre. Wie du ja auch schon gesagt hast, auch geht's ja wieder zurück. Ja. Mhm. Aber zum Glück. Aber ja, also ich war eigentlich noch nie ein großer Freund von dieser lauten Reduktion.
Ja, ja. Finde ich auch. Ja, das finde ich exakt auch. Also es wird schon auch viel am Markt vorbei produziert. Das geht mir auch beim Riesling manchmal so, ja. Mhm. Also wenn ich das so auch ein bisschen von außen betrachte oder mir auch Stimmen einfange von Leuten, die früher lieber Riesling getrunken haben als heute.
Ja, guck mal da.
dann stelle ich das auch fest, dass sich einfach da doch viel verschoben hat. Ich meine, da hast du dich nie drauf eingelassen, eigentlich auf diese super kargen, manchmal ja fast skelettiert wirkenden Rieslinge, wo es dann heißt, das ist irgendwie Terroir, aber es ist letztlich ja auch nur eine Idee vom Terroir, aber wo dann der Charme flöten geht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja. Ein bisschen haben wir uns auch drauf eingelassen.
Ja, aber eben nicht so radikal, finde ich. Ja, ja. Und finde jetzt, wenn ihr das, also wenn das irgendwie so ganz oben, finde ich das ja auch, also ich glaube, die frühen Varianten vom Emd oder so, die waren auch schon eher so in diese Richtung. Ja. Aber letztlich haben ja eure GGs immer auch, da war immer auch wichtig, dass sie was Charmantes mit dabei haben. Und was irgendwie, finde ich, zu einem Wein auch dazugehört. Und das fehlt einfach manchmal, ne? Weil es einfach dann doch so knochig wird.
Ne? Ja, richtig, ja. Das ja, der Jahrgang 25 wird wieder eher so, der könnte so ausfallen, also es gärt halt auch schwer, ja. Wenn du so reif erntest, dann hast du halt auch oft auch dann 3-4 Gramm Restzucker da drin, die du nicht vergoren kriegst, die auch, und wir werden wieder, also der Jahrgang 25 wird eher so ein bisschen anknüpfen, vielleicht auch von der Stilistik an 11 oder auch vielleicht an 9. So.
Also 9, so, ja. Okay.
Ja. 2009 war ja auch schön.
Ja. Ja
schön
ja.
Rund.
Ja, ja.
Es wird wahrscheinlich kein Fünfer und Dreier werden, aber so, es geht schon wieder, sagen wir mal, Richtung, ich will es jetzt auch nicht Wachhausstil nennen, ja, aber es hat schon Power. Ja. Es wird schon anders werden, also.
Naja, gut, wenn ihr das ja mit so viel Öxler auch gelesen habt, das ist natürlich
ja,
schon.
Ja, das war halt auch so, es waren halt Mini-Erträge, ja, wir haben echt so wenig geahndet beim Riesling, Wahnsinn. Auch Riesling und Spätburgunder war echt dramatisch. Okay. Wenig. Ja. Irre. Und das halt auch voll reif. Ja, wirklich. Na, hat Spaß gemacht. Ich mag es ja bei Riesling. Reiftrauben.
Ja, sehr schön. Wollen wir übergehen zum Merlot?
Gerne.
Merlot. Im Französischen ja eigentlich die Amsel, die irgendwie die Trauben sehr gerne frisst.
Ah ja.
Daher der Name. Und du hast dich ja mal als in einer der früheren Sendungen als Rebsorten-Messi bezeichnet.
Was du dir alles merkst.
Ja, weil du doch mit recht vielen Rebsorten angefangen hast. Ja, oder das sogar noch ausgedehnt hast, ja. Oh Gott, aber Merlot ist geblieben.
Ja, so schlimm wie mein Freund Philipp Kuhn bin ich nicht.
Okay. Was hat denn der noch, was du nicht hast?
Ja, der hat noch Tempranillo und hat noch der macht dann rein Muscatella, der macht Sangiovese.
Okay.
Sangiovese, ja.
Okay, das ist auch
spektakulär alles. Gut.
Ja?
Total cool, musst mal probieren. Sensationell. Ja.
Okay.
Aber ich glaube, der macht es nur wirklich in besonderen Jahrgängen. Aber ich, auf dem aktuellen Stand bin ich nicht, aber ich habe gerade so nicht lange her eingetrunken.
Okay.
Ja, ja.
Das habe ich selten außerhalb vom Piemont gut getrunken.
Ja.
Sorry, Toskana gut getrunken. Und wenn dann eben tatsächlich eher in Australien, witzigerweise.
Ja, kann man da.
Ja, ähnlich wie Nebbiolo, deswegen war ich gerade im Kopf beim Piemont. Die kommen tatsächlich ganz gut mit diesen italienischen Rebsorten zurecht, die sonst so selten anderswo funktionieren. Aber ja, muss ich mal probieren, habe ich noch nie.
Ja.
Schon nicht vorgehört.
Lustig. Also wie und je macht er auch. Ne?
Okay.
Also wirklich, gibt fast nichts, was er nicht macht. Aber immer top. Handwerklich tipptopp.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Ob man das jetzt braucht oder nicht, darüber kann man streiten, aber was auf die Flasche kommt, ist perfekt.
Also man kann sich doch darüber streiten, ob es jetzt ein Merlot aus dem Höllberg braucht, aber wenn ich jetzt die Nase ins Glas halte, dann finde ich das schon ziemlich schick.
Ja, ich werde auch jetzt nach diesem Podcast mit dir, wenn es jemand von meinen Winzerkollegen hört, auch wieder einen schönen Shitstorm die nächsten Tage kriegen. Naja, aber es ist so ein Überbleibsel aus meiner Jugend.
Ja.
Und zwar war ich ja, war ich 94 in Kalifornien. Mhm. Als ich hatte ein Auslandsjahr gemacht. Ich war in Frankreich, Kalifornien und Toskana. Mhm. Insgesamt ein Jahr und kam dann zurück und habe schon auch so diese internationalen Stilistik damals von Parker schon anfangs hochbewerteten Trinkmarmeladen auch selbst auch gefeiert.
Ja, ja, ich auch.
Und
ja.
Und dann gab es einfach gab's die Möglichkeit am Höllberg. Eine kleine Parzelle ist das und die liegt so in so einem geschützten Kessel drin und ist wirklich eigentlich unsere wärmste Parzelle, die wir haben. Und die war gerade frei und dann habe ich da ein paar Reihen Merlot gepflanzt und das eigentlich wirklich aus Spaß her, um mal zu gucken, wie das ist. Ja, und das war in manchen Jahren halt spektakulär gut, in manchen Jahren ist halt nicht richtig reif geworden und dann haben wir Rosé draus gemacht und dann war es auch okay. Ja. Und so im Prinzip so handhaben wir das heute auch noch. Es ist natürlich so, dass die letzten 10 Jahre das halt wirklich fast jedes Jahr reif wird, kann man so sagen. Und gut, jetzt 21 war nicht so, 19 war nicht so perfekt gesund, das haben wir nicht gemacht. Ja, also wir machen es nicht jedes Jahr, aber so, wenn es halt, wenn es die Natur uns schenkt, so wie in 22, dann wird es auch gemacht. Und das ist, das von 22 war brutal gut. Ja. Also ich glaube, es war das Beste, was wir bis jetzt auch geerntet haben an Merlot. Weil es ist auch nicht ganz so, ganz, es war vom Mostgewicht gar nicht so hoch, aber es war halt extrem kleinbärig,
ja,
und extrem perfekt reif und unheimlich konzentriert. Und ja, ich erfreue mich immer an diesen reifen und perfekten Trauben und dann legen wir das in neue Fässer. Dann habe ich wieder meine neuen Fässer ein bisschen belegt, die ich dann später für Spätburgunder nehme.
Ah, okay.
Ich mag keine, ich mag keine neuen Fässer für Spätburgunder.
Ja.
Und dann passt das schon ganz gut.
Ja.
Und Merlot mit neuem Holz finde ich genial.
Ich finde, dass er das total gut verpackt. Ja,
ja, klar, also, der kann das ab.
Ja. Hm. Hm. So würde ich jetzt sagen, wenn ich reinrieche, dass der Neuholzanteil eigentlich recht gering sein müsste.
Nee, der ist fast komplett, ist fast, also fast 100% Neuholz. Ja.
Das ist
cool. Das ist phänomenal, wie der das wegsteckt. Es ist immer noch die Frucht, die im Vordergrund steht.
Ja, ja, total.
So, so diese bärige, brombeerige Waldbeerfrucht. Ja, so.
Ja, vor allen Dingen. Ne? Waldbeerfrucht, so ein bisschen unterlegt mit Kirsche. So Schwarzkirsche.
Ja, genau.
Ja, aber ich finde auch die Würze toll. Also ich meine, sowohl natürlich vom Eichenholz sozusagen offensichtlich, aber eben so dezent, vergleichsweise dezent, also für 100% neues Holz, aber dann eben auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde so ein bisschen Mokka, Schokolade.
Das ist ein sehr komplexes Ding.
Ja.
Ja, 22, das war ja so ein extrem trockener Sommer und auch ein trockener Herbst. Und das war schon. Und nebendran steht ja Riesling. Und der Riesling, der hat ja sich wirklich verabschiedet, 22, weil es Wasser gefehlt hat. Den haben wir, glaube ich, mit 85, 86 Öxle geerntet, ja, weil es halt Stress hatte, ja. Und trotz kleiner Erträge. Und nebendran der Merlot, der macht halt einfach weiter. Dem ist es völlig egal. Der hat das gefeiert. Ja. Das wird er. Keine Ahnung, ich glaube 6 Wochen, 7 Wochen ohne Wasser.
Ja, krass.
Dann dreht er die Blätter so ein bisschen, aber wirft sie nicht ab, sondern assimiliert halt einfach
weiter. Das heißt, er ist leicht pikiert, aber, aber mir auch nicht.
schon echt cool.
Aus dem Chat kommt Sternanis auch drin, Five Spices, also diese chinesische Gewürzmischung, ja. Das finde ich, das passt ganz gut. Ne? Also so ein bisschen Zimt, so ein bisschen Sternanis, so ein bisschen, ein bisschen, ja, Nelke finde ich gar nicht so, aber Aber so dieses warme.
Schon weihnachtlich, ja.
Ja, ja, diese warmen Gewürznoten. Und dann hast du aber am Gaumen hast du eine total schöne Textur, so eine griffige Textur dabei. Mhm. Ja, ist so ein. Ist wirklich ein sehr schöner Charmeur. So.
Das
ist,
absolut.
Seidig und ja, saftig.
Ja. Ist auch unfiltriert gefüllt. Mhm. Lack 18 Monate im Holz, dann nochmal 4, 5 Monate im Stahl und hat sich da schön geklärt und dann haben wir es einfach so abgezogen und gefüllt.
Wie viele Flaschen macht ihr davon so in etwa?
Ah, das kommt ganz stark auf den Jahrgang an. Also 22 war halt auch noch, weil es halt so perfekt war, war das schon, aber es gibt meistens so 3 bis 4 Barriques, also das heißt so 1000 Liter, also 12, 1300, 1400 Flaschen davon oder so, so in dem Dreh. Das steht auf Cordon, der Weinberg, also sieht aus wie so ein südfranzösischer Weinberg mittlerweile, weil der Cordon schon auch schon 15, 16 Jahre alt ist, also der Weinberg ist halt schon jetzt, ja guck mal, der ist schon fast, der ist 30, genau.
Erklär mal gerade für die Hörerschaft.
Ja, also Cordon, normalerweise schneiden wir ja die Rebe an also im Winter eine Rebe an, die wir halt an den Draht dann umbiegen und aus dieser Rebe wachsen ja dann die Triebe raus. Mhm. Und bei verschiedenen Sachen, also auch gerade Silvane und aber auch Merlot und auch jetzt ein bisschen Weißburgunder mal umgestellt auf Cordon, das schneidet man halt nur ganz kurze Stifte an. Nur ein Auge, also man lässt halt, ja, man, also das ist also ein Cordon ist ein Stiftenschnitt, der halt dazu führt, dass du sogenannte basale Augen austreiben, also die untersten Augen immer nur austreiben. Auf einer Rebe treiben ja alle Augen aus, also die vom weit entferntesten sind am Stock, wie auch die ersten Augen. Und die ersten Augen bringen immer kleinere Trauben und ja, also weniger Ertrag einfach. Ja. Und deshalb, und der Merlot neigt ja im Prinzip so ein bisschen auch der, wenn du den lässt, dann kann der auch Menge bringen. Ja. So. Und durch jetzt mittlerweile 15 Jahre Cordon oft in der Anlage, haben wir halt da auch ganz kleine Erträge von Natur aus, müssen da nichts auslesen, also müssen da eigentlich keine grüne Lese machen oder mehr. Ja. Manchmal ein bisschen, aber nicht viel. Und hast dann von Natur aus dann kleine Erträge. Okay. Und das sieht halt schön aus, auch so ein Cordon-Weinberg, ja, weil der halt so dieser das ist, jeder Stock ist, wie sieht aus wie so ein Kunstwerk, ja, wie so ein Gebilde, ja, so wie so eine Skulptur, kann man sagen, ja. Weil der halt nicht nur ein Stock ist, sondern weil der oben halt der ganze ja, der Draht, am Draht entlang gezogene Stock halt so schon ganz stark verholzt ist und sich immer weiter aufbaut, wie so ein Rehgeweih.
Also diese Rebe wird gebogen am untersten Draht und dann hast du
dann die, werden immer nur so kleine Stifte da drauf geschnitten.
Ja. Und dann wachsen sie einfach so ein paar Stifte nach oben. Ne?
Ja, genau. Und dann aus den Stiften wachsen dann ganz viele Augen raus im Frühjahr. Die musst du dann halt sauber ausbrechen, sonst gibt das ein riesiges Buschwerk. Das ist wichtig, dass du das im Frühjahr halt sehr gut ausbrichst. Also das heißt, Triebe entfernst und nur die wichtigen oder nur ein Trieb pro Stift dann auch stehen lässt. Und dann hast du halt dadurch den Effekt, dass es halt zu kleineren Erträgen führt und du nachher keine grüne Lese mehr brauchst.
Ah ja, okay.
Ist eigentlich üblich in Südfrankreich, aber bei uns halt nicht wirklich verbreitet. Mhm. Hat sich bewährt.
Hat sich in bewährt. Solchen Anlagen. Und habt ihr den ganzen Silvaner auch so?
Also es gibt noch 2 Gutsweine-Silvaner, die mehr ganz klassisch auf Rebe schneiden, aber das andere ist alles auf Cordon. Mittlerweile die guten Silvaner alle auf Cordon. Lukert macht das übrigens genauso.
Ja, da kenne ich das auch. Ja. Was würdest du sagen? Du hast vorhin gesagt, der Silvaner wäre auch so gut eigentlich mit Jahrgang klargekommen. Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen über veränderte Witterungsbedingungen, Extremwetter, Klimawandel reden,
ja.
Hast du das Gefühl, dass der Silvaner damit besser klarkommt oder besonders gut klarkommt?
Also dieses Jahr zumindest. Mhm. Dieses Jahr war es so. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jedes Jahr so ist, aber dieses Jahr hat er das einfach, finde ich, fast unter allen Rebsorten am besten weggesteckt, weil die Schalen halt dick sind.
Mhm.
Und es gibt auch Jahre, wo der Silvaner auch fault, ja, aber dieses Jahr ist er nicht gefault. Also es war echt, war top. Also und auch die Säure war okay, ja. Also es war jetzt nicht so, dass das oft neigt ja der Silvaner auch dazu, dass es dass die Säure dann abrutscht, ja, dass es halt dann irgendwo langweilig wird und
das passiert dann beim Silvaner relativ schnell und dann wird es wirklich ganz unschön, ne?
Ja, richtig, ja. Aber wir haben die Silvaner mit super Säurewerten und niedrigen pH-Werten gelesen.
Wie kommt das denn dann mit den pH-Werten eigentlich zustande, so von Jahr zu Jahr? Wenn du jetzt sagst, in diesem Jahr waren die pH-Werte so niedrig, wie erklärst du das?
Das hängt mit der Mineralstoffaufnahme durch Niederschlagsverteilung zusammen. Ja. Also das heißt, wenn du trockene Jahrgänge hast, also wenn du regenarme Jahrgänge hast, dann wird wenig Mineralstoff aufgenommen über die Wurzel, hauptsächlich Kalium, was wiederum dazu führt, dass du halt eine schlechte Abpufferung der Säure hast und somit halt niedrige pH-Werte hast. Also das heißt, du hast dann gar nicht so viel Säure. So, also sagen wir mal jetzt so Silvaner, die haben wir so gelesen mit 8 oder 9 Säure, aber trotzdem pH-Werte von 3,1. Und das ist, das sind eigentlich Traumwerte.
Mhm. Also so alles halt zwischen 2,9 und 3,3 oder so, ne?
Ja, genau.
So in der Ecke,
ja. Ja, wenn du halt Regen, also viel Wasser hast über Sommer, dann hast du halt viel Mineralstoffaufnahme, das sind die Säuren, dann hast du halt höhere Extraktwerte auch in den Weinen zwar drin, aber trotzdem auch meistens etwas höhere pH-Werte.
Mhm.
Und das, also niedrige pH-Werte ist eigentlich immer ein Indikator für gute Jahrgänge.
Für Jahrgänge, die einfach dann auch sehr gut reifen, ne? Die einfach.
Und das, genau. Und auch von, und vor allem auch gesunde Trauben.
Mhm. Mhm. Ja.
Sobald du Fäulnis reinkriegst, hast du dann direkt höhere pH-Werte.
Ah ja.
Hm. Toller Winterwein.
Ja, toll.
Ja, Weihnachtswein.
Ja. Weihnachtswein. Dauert noch ein paar Tage, aber das Jahr ist so unfassbar schnell vorbeigegangen, habe ich das
gesehen. So ist das.
Mhm. Irre, ja. Also gestern war es hier zwar wieder knallewarm, aber im Moment haben wir hier so einen goldenen Herbst in Hamburg, was sehr schön ist.
Aber wir versinken im Nebel. Wir haben seit 3 Tagen Nebel. Mhm. Richtig super. Das Schönste im Leben eines Winzers ist, wenn du fertig bist mit der Lese, hast alles drin und dann regnet es. 3 Tage Dauerregen.
Weil?
Ja, weil dann ist es egal. Ja, weil dann egal. Kannst du dich, dann erfreust du dich halt, dass du fertig bist.
Dann hast du so viel im Keller zu tun. Dann ist
richtig.
Es auch,
ja. Ja, dann hast du halt das Jahr abgeschlossen, du das Ding, das die Trauben geerntet, für die du ein Jahr gearbeitet hast. Und dann kann dir die Natur keinen Strich mehr durch die Rechnung machen. Und dann freue ich mich, steh ich hin im Kälterhaus. Da haben wir so ein, das prasselt dann so auf dem Dach, ja, wenn's regnet. Und dann erfreuen wir uns an dem schönen Jahrgang und dass es regnet. Das war dieses Jahr leider auch manchmal schon der Fall, als wir noch nicht fertig waren mit der Lese.
That's life. Ja. Sind halt die Herausforderungen des Winzers. Ja,
ja genau. Ja. Aber grundsätzlich war es ein tolles Jahr. Auch ein entspanntes Jahr. Also es war wirklich echt eine entspannte Pflanzenschutzsaison 25. Alles einfach irgendwie. So.
Nur die 4
Tage. Von den Laubarbeiten, nur die letzte Woche Lese war Herausforderung. Ja. Da war die ein oder andere Nachtschicht angesagt, aber wir haben es auch ganz gut reingekriegt. Ja.
Und die, du sagtest, die Quantität ist ja recht, gerade beim Riesling dann recht gering. Kommt das dann tatsächlich jetzt durch diese paar Regentage oder hat sich das schon früher abgezeichnet?
Das ist eigentlich eine Sache von der Blüte schon gewesen. Mhm. Also die Reben haben, also der Mai war ja auch extrem trocken. April schon, Mai und Juni waren extrem trocken, und wenn du so ein trockenes Frühjahr hast, und dann reduziert, glaube ich, der Stock schon von Natur aus seinen Ertrag zurück, weil er genau weiß, das kriege ich nicht durch. Ja. Das funktioniert so nicht. Wenn du ein nasses Frühjahr hast, und dann denkt der Weinberg, jetzt gilt's, jetzt kann ich viel Wein machen, jetzt kann ich viel Frucht ansetzen und so. Und das war halt dieses Jahr, fing schon im Austrieb, Blüte an und der Sommer trocken, und dann und nachher hat man ja dann Niederschlag im Juli, ausreichend, perfekt eigentlich zum richtigen Zeitpunkt für die Reife. Vor der Reife schon richtig, hat man ja 120 Liter gehabt im Juli. Mhm. Und also es waren eigentlich wirklich perfekte Bedingungen, bis auf die Lese, wie gesagt, bis auf die letzte zehn Tage Lese. Da jetzt, wenn das nochmal trocken gewesen wäre, dann wären wir, glaube ich, komplett ausgerastet. Aber so waren das wirklich perfekte Bedingungen dieses Jahr für einen qualitativ hochwertigen Jahrgang.
Ja, schön. Den werden wir nächstes Jahr probieren. Genau. Inklusive Silvana auf jeden Fall, würde ich mal
unbedingt
sagen.
Ja, top.
Ja, ich danke dir, Daniel. Das war super. Mal wieder eine sehr schöne Rekapitulation.
Sehr gut.
Also seit der letzten Sendung, und drei sehr schöne Weine, wie ich finde.
Ja, danke dir. Vielen Dank.
Bis bald.
Und wir hören und sehen uns.
Das tun wir.
Wunderbar. Ciao. Mach's gut. Tschüss.